Herzlich willkommen zu Lokalhelden MV, dem Podcast mit den Hidden Champions im Land. Ich bin Julia.
Und ich bin Max. Und jetzt geht's los.
Moin Moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Lokalhelden-Reihe. Wir haben heute mal wieder einen ganz tollen, spannenden Gast zu Besuch bei uns in unserem kleinen Podcast-Studio, nämlich Anna-Theresa Hick von den Störtebeker Festspielen. Und sie ist auch in ganz zauberhafter Begleitung. Sie hat ihre Hündin mitgebracht. Also haben wir heute ganz besonderen Podcast-Besuch bei uns im Studio. Also erstmal herzlich willkommen, Anna.
Hallo.
Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Vielleicht nochmal, wer bist du, was machst du und wie lange eigentlich schon?
Das ist ja ganz viel auf einmal. Also ich bin Anna. Den vollen Namen muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal sagen. Geschäftsführerin der Störtebeker Festspiele, jetzt schon seit, ich glaube, rund 8 Jahren. Und aber eigentlich die hauseigene Piratentochter. Ich bin auf der Bühne, auf der Naturbühne Ralswiek aufgewachsen, seit meinem 9. Lebensjahr auf Rügen und somit auch Störtebeker, bin ich mit Störtebeker groß geworden. Und ja, jetzt bin ich fast 38 Jahre alt, Mami und halt eben ja Piratin irgendwo ein Stück, würde ich mal so sagen.
Sehr, sehr cool. Genau, wir wollen natürlich ganz viel von dir erfahren, so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen wagen und so ein paar kleine Insider-Infos vielleicht von dir bekommen. Und natürlich kommen wir auch in diesem Jahr da nicht drum rum, einmal an dich die Frage zu stellen, wie ihr dieses doch ja recht besondere Jahr 2020 erlebt habt, gerade als Theater oder auch als Kulturstandort irgendwo.
Ja, es ist sehr schwierig da. Corona kam und damit das Verbot für uns und die Bundesregierung hat ja rausgegeben, dass Großveranstaltungen untersagt sind, das sind wir definitiv. Und wir haben 8.802 Sitzplätze. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch nicht in den Proben. Wir hätten 4 Wochen später das erste Treffen gehabt und es gab ja ein Kontaktverbot und naja, also es war einfach klar, dass unter den gegebenen Umständen im März dann einfach kein Treffen, keine Proben, keine Produktion möglich sein werden. Und durch das Verbot war ja dann auch klar, dass kein Sommer stattfinden wird. Also wurde uns diese Entscheidung auch abgenommen, irgendwie weiter denken zu müssen oder in eine Planung zu gehen, sondern es war klar, es braucht keiner anreisen, es dürfte auch gar keiner anreisen. Wir könnten mit dem Team, was wir hinter den Kulissen haben, was ja rund 150 Personen sind, einfach Backstage, können wir diese ganzen Auflagen nicht erfüllen. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ja auch keiner, wie überträgt sich was. Es waren ja jeden Tag neue Sachen in den Medien von Tröpfcheninfektion über Aerosol, über. Von daher war ich froh, dass es eine Entscheidung gab von oberster Stelle, so dass wir einfach uns da verhalten mussten. Problematisch war natürlich dann die darauf folgende Kartenrückgabe, der Umtausch und die ganze Welle, die damit passiert ist. Das ist natürlich für uns, wäre es die 28. Spielsaison gewesen und somit war es jetzt das erste Mal, dass halt im Sommer bei uns nichts passiert ist. Und das ist für uns alle sehr schwierig immer noch. Es ist verständlich aufgrund von Corona und dass die Maßnahmen am Anfang auch so ergriffen worden sind. Für uns wäre jetzt aber auch keine Möglichkeit mittendrin mit den Lockerungen gewesen, irgendwas auf die Beine zu stellen, weil wir brauchen einfach eine gewisse Publikumsanzahl, um wirtschaftlich haushalten zu können. Und auch die Probenzeit braucht eine gewisse Zeit. Wir sind ja eine große Produktion, wie gesagt, mit 150 Leuten und die zu organisieren und an Platz zu bringen und mit Spezialeffekten und Pferden und Tieren etc., das schafft man halt nicht in der Woche. Und eine abgespeckte Version wollten wir definitiv nicht bringen. Wir stehen für eine gewisse Qualität. Aber es wäre halt auch mit 500 Leuten oder 1000 Leuten als Zuschauer und mit einem Hygienekonzept und ohne Catering, es hätte sich einfach wirtschaftlich gar nicht gelohnt. Und man ist auch nicht an uns herangetreten und hat uns gesagt, es wäre möglich. Also das muss man auch mal ganz, ganz stark dazu sagen. Viele Fans fragen immer so, hey, ihr hättet doch was machen können. Und wir kamen immer wieder an den Punkt, nein, es wäre nicht möglich gewesen. Und von daher ist jetzt halt Ausharren angesagt und abwarten in der Hoffnung, dass halt 21 dann wieder im vollen Umfang, vielleicht mit Auflagen, aber im vollen Umfang stattfinden kann.
Ich finde das ja gerade spannend, weil oftmals ja dann wenigstens gesagt wird, okay, an der frischen Luft ist ja doch nochmal anders. Ich war vergangene Woche gerade in Köln im Theater, ganz, ganz klein auch, und die haben zum Beispiel vorab gesagt, dass Theater schon seit Jahren dazu verpflichtet sind, ein bestimmtes Filtersystem in der Lüftungsanlage wohl zu haben, was von vornherein, also sie waren theoretisch vor 10 Jahren schon Corona-konform, wenn es danach ginge. Aber also deswegen total spannend zu hören, dass es völlig egal ist, ob du ein klassisches Theater bist oder Open Air oder weiß ich nicht was machst, dass das trotzdem alles so sehr stark limitiert wurde.
Ich denke, dass natürlich einfach ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen uns und den klassischen Häusern besteht, da wir einfach Open Air sind. Ich denke, dafür hatte keiner Zeit, das tatsächlich in einer Art und Weise zu berücksichtigen oder darauf einzugehen. Ich glaube, dass das im März einfach erstmal war so, komm, wir sagen alles ab, damit sind wir safe und damit gehen wir irgendwie gut, Hauptsache erstmal schützen und gucken, was dann passiert. Ist für uns natürlich einfach wirtschaftlich, also für auch, also ich, wenn ich von uns rede, ist es ja die gesamte Veranstaltungsbranche und sind ja alle Festivals, Konzerte, alles, was jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern deutschlandweit stattgefunden hätte, ist ja nun mal abgesagt worden. Und natürlich guckt man dann als Veranstalter auf ein anderes Theater und denkt, ja super, die dürfen und mit Abständen und ja gut, die werden auch gefördert. Also es geht, die können. Also da ist ja natürlich die Stütze vom Staat da. Was für uns als privates wirtschaftliches Unternehmen, muss man ja einfach auch mal sagen, klar, wir sind Theater, wir machen Kultur, wir möchten Kultur machen, in der Hoffnung, dass die Leute das auch so empfinden. Aber natürlich ist da ein anderer Druck da und da ist keine Unterstützung. Und ich habe mich gefreut, für jeden, der aufmachen kann und für alles, was stattfinden kann. Weil ich glaube, dass Menschen auch Kultur, Theater, Musik brauchen. Das liegt in unserer DNA. Das sind die positiven Vibes, die man braucht. Und, aber das, ja, also warum das nicht unterschied? Also ich glaube, da ist einfach ja kein Erfahrungswert da. Und wie ich denke, wir sind, bei uns wäre es möglich, denke ich. Also gehe ich mal davon aus, wir sind Open Air und die Leute liegen sicher nicht wie bei einer Goa-Party im Arm und sind irgendwie betrunken, sondern alle sitzen sortiert da und man könnte bestimmt einen geregelteren Einlass machen. Also das ist einfach ein bisschen versetzt ist, noch einen anderen Eingang, zweiten. Wir haben alle Möglichkeiten und wir sind halt wirklich an der frischen Luft und das Wasser ist direkt davor. Also es ist immer eine Brise da und wenn jemand mit Maske da sitzt, beziehungsweise einfach wir generell vielleicht als Menschen ein bisschen Abstand zueinander halten, was ja auch nicht unangenehm ist, dass man da die Kreise schützt. Ne? Bei Dirty Dancing, mein Tanzbereich, war ja auch schon damals so Thema, dann glaube ich, könnte das definitiv gehen. Also das ist meine große Hoffnung.
Stichwort Open-Air-Theater. Magst du mal einen kurzen Einblick geben, was es heißt, ein Open-Air-Theater zu entwickeln im Vergleich zu einem klassischen? Weil man ja doch, man hat ja nur, Ralswiek, ihr seid da seit Anbeginn der Zeit, soweit ich das überblicke. Man hat also ein gewisses Setting, was man ja durch die Natura sozusagen bekommt. Gibt es da bestimmte Herausforderungen, dann daraus ein Open-Air-Theater zu entwickeln, als wenn ich einfach sage, gut, dann schrauben wir jetzt hier 3 Paletten zusammen, stellen die hin und das ist dann das Bühnenbild, jetzt mal so ganz doof gesagt.
Ja, das ist sehr facettenreich. Also ich kann uns jetzt nicht mit einem staatlichen Theater vergleichen, weil staatliche Theater einfach eine größere Tradition haben, wie gesagt, an den Staat angebunden sind, an die Bundesländer, da natürlich Unterstützung haben, Förderung, die Häuser sind gegeben, da sind ganz, ganz andere Mechanismen. Wir haben ja im Prinzip diesen Platz Anfang der 90er gesehen, der wurde ja auch nicht von uns angelegt, sondern das war ja Kurt Bartels und Herr Perten und die hatten ja nun mal den Auftrag der DDR, einen schicken Platz für ein tolles Freilichttheater zu finden und die beiden sind in Ralswiek fündig geworden und da muss man ganz ehrlich sagen, da haben sie ein sehr, sehr gutes Auge gehabt, weil natürlich ist das Schloss Ralswiek im Hintergrund, die Sonne geht im Prinzip im Rücken der Zuschauertribüne unter, man hat das Wasser, es ist eine wunderschöne Atmosphäre, es ist kuschelig in diesem Ort und man ist durch den Bodden natürlich auch geschützt, man hat Wind, man hat auch mal Sturm. Aber die Schiffe sind jetzt nicht so in Gefahr, dass wir jetzt auf dem offenen Meer, das würde natürlich jetzt nicht so gehen, dass dann immer die Kogge und bautechnologisch am Strand, da wäre ein ganz anderer, härterer Wind. Ne, die Baltische See ist ja dann nochmal was anderes. Ja, aber natürlich ist Freilichtbühne immer Natur. Das bedarf vieler Genehmigungen. Bei uns war es natürlich der Platz, der speziell war. Unser Glück, dass es das Theater halt gab. Also als meine Eltern in den 90er Jahren dann da saßen, gab es ja noch die Ruinen aus DDR-Zeiten. Also es gab ja so noch ein Stück Bühnenbild und ein bisschen Befestigung. Ein paar Bänke standen noch auf der grünen Wiese. Und der Ort war ja damals richtig. Ralswiek komplett hatte ja auch Garderoben mitten im Ortskern. Es war ja, der ganze Ort war ja mit Kantine und. Also das war ja alles eingebunden. Und da mussten meine Eltern sich limitieren. Gesagt, okay, das Theater an sich und dann noch den Anbau. Und haben da die Möglichkeit gehabt, das zu nutzen. Aber das bedurfte halt damals vielen Genehmigungen und die Grünen waren damals nicht so begeistert, weil es natürlich Naturbühne und wenn man das dann anpasst und eine ordentliche Tribüne baut, natürlich ist da, macht man erstmal drei Dinge platt. Die Wiese war aber nicht bewachsen. Man hat da, wir haben natürlich viele Bäume gepflanzt und wir möchten, dass es natürlich dementsprechend auch aussieht. Aber klar, hat eine Naturbühne, sind wir immer dem Wetter, vor allem bei Open Air, na, wenn es regnet, regnet es halt. Also da werden die Schauspieler nass, das Publikum wird nass und da gibt es kein Dach, unter das man sich retten kann. Wenn der Wind weht rau, dann weht er halt. So, also da ist dann halt, wir spielen bei Wind und Wetter und bisher haben wir auch keine Vorstellung absagen müssen. Außer 1993, muss ich dazu sagen, da die Technik versagt, war aber auch eine Nachmittagsvorstellung und da waren dann so die ersten Reihen auf einmal unter Wasser und da kann man sich halt nur der Natur dann ergeben und dann haben wir unterbrochen, es war aber wie gesagt eine Nachmittagsvorstellung und 93 waren wir auch noch nicht so voll, da konnten die Leute dann abends wiederkommen, das war jetzt nicht so der Platzmangel, der Platz war genug. Und aber seitdem haben wir wirklich bei Wind und Wetter und selbst mit Stromausfall und allem drum und dran gespielt. Aber das sind dann so, es ist halt nochmal eine andere Energie. Und natürlich ist es ein bisschen rougher. So, das ist halt wirklich dann unsere Kollegen in Leder, da entweder schwitzt man oder friert man. Es ist halt, die Elemente sind halt dann stärker zugegen oder auch im Sand zu laufen ist was anderes. Die Arbeit mit Tieren tatsächlich, lebenden Wesen, die mitmachen müssen in der Produktion. Und die Anforderungen an unsere Schauspieler sind ja da auch sehr extrem. Und ja, ein Adler fliegt drüber, dann das Feuerwerk, die Pyrotechnik, die Stuntleute, das ist ja das, was man jetzt nicht an einem klassischen Haus hat, da ist ja Feuer schon Thema. Oder heute, wenn man Zigarettchen raucht, ne? War ja in den 90ern noch voll okay, bei uns wird es niemanden interessieren, in Haus ist, oh Gott, der Regisseur möchte eine Zigarette auf der Bühne, geht nicht. So, und jetzt, bei uns wäre das jetzt, bei uns schießen halt dann 8 Feuerbälle hoch und man sagt, ja, okay, also, haben wir mehr Möglichkeiten, eine größere, freiere Spielfläche.
Genau, die Gegebenheiten bei euch sind ja einfach sehr besondere und bedürfen natürlich auch wahrscheinlich einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Da würde mich jetzt nämlich mal interessieren, wie läuft so die Planung fürs neue Programm, für die neue Saison? Wann startet ihr da so mit den Vorbereitungen und was sind da vielleicht so Schlüsselpositionen, die ihr einfach in Vorbereitung auf die Saison auch beachten müsst?
Anderthalb Jahre vorher beginnen wir mit der Vorbereitung für die darauffolgende Saison. Das heißt, wenn der Cast im Grunde steht für das kommende Jahr, für das aktuelle Jahr, sind wir dann schon in den Vorbereitungen für das darauffolgende. Das heißt, wir überlegen uns, wo könnte die Reise hingehen, damit nämlich dann ein Plakat entwickelt wird. Wir müssen ja mit unserem Harry Wittmeier, unserem Plakatmaler, dann sprechen, dass er die Zeit hat. Es sind ja Plakate, die von Hand gemalt sind, die kommen nicht aus dem Computer. Oder sagt man ja so, glaube ich, oder ist kein Photoshop. Und das muss ja alles erstmal generiert werden, braucht eine gewisse Zeit. Dann steht das, dann Spielzeiten werden festgelegt, ein Titel. Dann im Mai werden die ganzen Printsachen schon gedruckt. Das heißt, Flyer werden vorbereitet, dass dann an der Premiere im Prinzip, wenn der Zuschauer kommt und sagt, hey, ich bin jetzt hier, ich habe mir jetzt das und das angeschaut, dann nehme ich mir gleich den Flyer für nächstes Jahr mit. Also in der Hoffnung, dass es natürlich dem Zuschauer gefallen hat und Lust hat, gleich Karten zu reservieren. Das hat sich in den Jahren tatsächlich rauskristallisiert. Premiere, an dem Tag haben wir dann immer schon die ersten Vorreservierungen für das nächste Jahr. Das ist natürlich ganz toll und eine riesengroße Ehre und ein Kompliment. Und dann, wenn die Premiere gelaufen ist, geht es im Prinzip auch schon inhaltstechnologisch an die nächste Geschichte, an das Bühnenbild. Der Bühnenbildner muss dann gucken, die Basis im Prinzip für die Geschichte wird erstmal gelegt. Was sind die Spielorte? Dann wird erstmal gar nicht geschichtlich tatsächlich, dass jetzt alles da ist, sondern einfach erstmal so grob, ja, okay, wie jetzt bei Im Angesicht des Wolfes war dann klar, Amsterdam und Marienhafe. Und dann wusste er, muss da hingehend Bühnenbild generieren, haben wir uns für die Seite entschieden, dann kommen die ersten Entwürfe. Das läuft dann immer schon so parallel in der Saison. In der Zeit machen wir dann auch Buchrecherche, das heißt, man guckt geschichtlich. Da sind wir angesiedelt, was war in der Zeit in Amsterdam, was war in Marienhafe, was können wir erzählen, wie könnte der Plot sein. Man beliest sich zu den verschiedenen Charakteren, klärt ab. Wir arbeiten immer noch mit dem Historiker Dr. Matthias Puhle zusammen, der ja auch seine Doktorarbeit über die Vitalienbrüder geschrieben hat. Da bin ich mal ganz happy, wenn ich mal was nachfragen darf. Da ist Herr Puhle immer sehr nett und sagt dann immer, ja, kannst du machen, ist okay, ein bisschen später vielleicht, aber ach, geht durch. Oder ja, bist du genau richtig. Also das sind immer dann schöne Hinweise. Und und dann geht's eigentlich, wenn alles abgeschlossen ist im September, machen wir immer nach Nachbereitung und dann geht's wirklich sehr konzentriert an Stückschreiben und dann wird das neue Stück vorbereitet. Das ist dann auch für den Bühnenbildner eigentlich schon vorher wichtig zu wissen, Mensch, muss ich darauf achten, dass Haushälfte XY brennt oder dass da eine Explosion hochgeht, weil dann muss das natürlich speziell gebaut werden. Das ist halt eben schon immer im Sommer, dass man halt spricht und im September, wenn dann immer, wir haben ja dann immer noch zwei Abschlusskonzerte, wenn die dann gelaufen sind, wird eigentlich sehr schnell das Bühnenbild, das aktuelle Bühnenbild abgebaut und runtergerissen, wird geguckt, was kann man noch verwenden, aber es sind ja fliegende Bauten, sind ja auch Stahlkonstruktionen, einfach so, und die werden dann zurückgebaut, es wird schon vorgefertigt und dann wird halt geguckt, dass wir vor dem großen Wintereinbruch dann immer schon richtig Bühnenbild bauen können. Also es ist im Prinzip 1,5 Jahre verbal Planung und dann ist halt konkret 8 Monate Bau, so dass es dann im Mai, wenn dann die Kollegen wieder kommen, um zu probieren, die Bühne auch steht, weil es ist wichtig, dann den Raum zu spüren und dass dann auch gewisse Dinge da sind, die man zum Spiel braucht, dass dann nicht immer so, ja, imaginär, da hinten ist doch eine Tür, muss mal gucken, sondern dass man dann weiß, ja, ich kann die Tür, ich kann da tatsächlich auch reingehen. Ja, und das ist dann immer wirklich 1,5 Jahre Vorbereitung und da sind natürlich Pressegeschichten, Reiseleiter, Busunternehmen, das ist alles dann immer so parallel mit dazu. Unser Team ist daran gewöhnt, aber es ist schon ganz interessant, immer so lange vordenken zu müssen. Deswegen war Corona jetzt auch halt so ein bisschen düdüm.
Wie ist denn das eigentlich, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ihr da versucht, auch historisch so einigermaßen korrekt zu sein. Woher bekommt ihr denn die neuen Abenteuer, also für die jeweilige Saison? Woher bekommt ihr die Geschichten? Und ja, wie viel Wahrheit steckt dann in den Geschichten, die ihr erzählt?
Es ist tatsächlich geschichtlich immer inspiriert aus der Zeit. Also der Rahmen ist tatsächlich immer reell. Das heißt, der Konflikt mit Königin Margarete, was wir letztes Jahr auf, also Kampf um Stockholm zum Beispiel, ist historisch tatsächlich belegt. Das kann man nachlesen, wie natürlich jetzt Königin Margarete persönlich so war. Wie sie bei einem Weinchen und was sie da erzählt hat, kann man jetzt nicht so, kann ich leider nicht mehr feststellen. Aber ich finde Geschichte sehr inspirierend. Das heißt, wenn, also ich mache das jetzt seit am Anfang mit meinem Papa zusammen und jetzt darf ich da alleine erstmal loslegen und dann kommt unser Regisseur dazu und dann überarbeiten wir das nochmal gemeinsam. Aber diese Grundlage zu entwickeln, worauf dann das gesamte Stück fußt, ist für mich, ist Geschichte an sich sehr inspirierend, weil einen geileren Krimi kann es nicht geben. Also das sind ja immer so die Alltagsgeschichten, wo man ganz oft feststellt, so, nee, also wie so ein Fernsehfilm, so, mir ist das und das passiert. Also wenn du das als Film sehen würdest, das würde ja keiner glauben. Das sind so Drehbücher. Und wenn man eigentlich dann politisch guckt, wie ist jemand oder in der Zeit, wenn ich es jetzt an Margarete zum Beispiel festmache, da ist eine Frau im Mittelalter in einem sehr männlich dominierten Zeitalter, was sehr rau war, Schwerter, Hygiene, kommt da so eine Frau um die Ecke und vereinigt 3 Länder und Männer geben ihr die Macht und sagen, wir glauben an dich. Also der Ehemann ist tot, der eigene Nachfolger ist gestorben, also der eigene Sohn ist gestorben und man hat eigentlich niemanden, der danach kommt und dann sagen andere, nee, du machst das schon ganz gut, wir vertrauen dir. Und das natürlich als Frau in der Zeit, da muss man schon, denke ich, sehr tough gewesen sein. Eine doch spezielle Persönlichkeit. Dass das dann keine liebe Kuschelfrau war, das schließt sich, glaube ich, dann so aus. Und das sind dann die Gedankengänge, die man hat und wo dann aus der Realität und aus dem, was man recherchiert, eine Figur entwickelt und sich überlegt, was war da, warum ist das so, wer war da noch, wem steht die gegenüber und was haben dann Klaus und Gödicke damit zu tun, wie sind die, Klaus ist der Belesenere, Gödicke ist der Rauere, wie könnten da Gespräche stattgefunden haben, wie waren da Verhandlungen, wie kann sich das anfühlen und wie weit geht es und dann muss man das ja alles in so einen Kontext auch packen, der dann noch Action und Pferde und Liebe und eine schöne Dramaturgie hat, dass dann auch doch die Geschichte an sich spannend ist, dass es dann natürlich nicht langweilig ist und Liebesgeschichten kommen dann immer gut, ja, und für die Männer ist es dann immer wichtig, dass dann schon ein guter Teil Action dabei ist, das heißt, es ist dann schön, wenn mal so
mal was in die Luft fliegt.
Ja, genau, oder so eine Adler dann runtergeschossen kommt, das ist immer, sagen immer die Männer, Mensch, das war richtig cool, und dann so ein schöner Ritt, oder wenn einer brennt, das dann mal so, hey, hast du den Typen gesehen, geil, also es ist so ein bisschen, es braucht immer die Männer- und Frauenmomente, und für die Kiddies muss auch was dabei sein, also das ist natürlich dann immer schwierig, aber ich glaube, wir packen das ganz gut in dem historischen Kontext, dass auch ein bisschen was zu lachen dabei ist und dass es nicht langweilig wird. Also Geschichte einfach schön verpackt. Aber wie gesagt, Gespräche stellt man sich halt eben so vor, aber der historische Kontext ist definitiv gegeben.
Du hast gesagt, in den 90ern ging es ja ungefähr los. Das heißt, ihr seid jetzt mittlerweile weit über 20 Jahre schon dabei. Hast du persönlich vielleicht so 2, 3 Highlights, die du in der Zeit erlebt hast, wo du immer sagst, also es ist immer wieder jedes Jahr für sich schön, aber das war wirklich was dir persönlich so hängen geblieben ist, wo du sagst, ja, das war besonders cool oder besonders schön oder besonders aufregend, vielleicht auch total knifflig, wer weiß.
Ja, es ist wirklich tatsächlich der Sommer 2010 war ein ganz spezieller Sommer, weil es war einfach unglaublich heiß. Und wir hatten witzigerweise das Thema Granada. Also Klaus Störtebeker ist nach Granada gesegelt auf der Suche nach dem Schatz. Also es war auch ganz, war einfach wirklich alles so ein bisschen anders. Und wir hatten tatsächlich Palmen und Kamele auf der Bühne. Und das Wetter hat halt gepasst. Also es war unglaublich, eine unglaubliche Stimmung. Und wir hatten tolle Kollegen. Das Team war grandios. Und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also die Energie in dem Jahr hat unglaublich gestimmt. Also da hat wirklich alles gestimmt. Und wir haben da einige Wagnisse auch gemacht. Zum Beispiel Wolfgang Lippert hat das erste Mal das Stück eröffnet. Und da fing es halt gleich an mit Granada. So, und das war dann gleich so die Stimmung. Und man hat schon die Bauchtänzerin gesehen. Und es war gleich Orient. Und man hat halt wirklich bei abends 36 Grad im Zuschauerraum in Reitzwied gesessen und dachte so, okay, los zu den Mauren. Das war sehr, sehr schön. Aber natürlich gibt es da, was natürlich immer mehr hängen bleibt, sind dann die negativen Dinge, also die wirklich tatsächlich einschneidenden, weil jeder Sommer ist auf seine ganz spezielle Art und Weise tatsächlich schön, aber wenn ich es mir halt dann wirklich jetzt raussuchen muss aus all den Jahren, es ist 2010, hatte einen gewissen Zauber und natürlich aber auch 93, dieser Anfang, da war ich als Kind mit dabei und das ist natürlich ein wirklich, war für mich als Kind ein heftiges Gefühl oder auch so, man realisiert es ja nicht ganz richtig, was die Eltern da machen. Man ist halt Kind und auf einmal sitzen da Leute und gucken zu, was deine Eltern da geplant haben und was da Kollegen und Freunde, mit denen man jeden Tag zu tun haben, dann auf die Beine stellen. Das war halt auch ein Zauber. Also dieser Anfangszauber, es war auch noch sehr pur und es war unperfekt und wir haben sehr viel zusammenhalten und machen müssen. Man hat sehr doll gekämpft. Das hat aber schön zusammengeschweißt. Das war so der Zauber des Anfangs, das ist das, was ich manchmal vermisse. Das war so pur, ganz unschuldig und rein. Und das natürlich jetzt sehr, stellenweise sehr professionell und auch routiniert. Man kennt die Maßnahmen und weiß, was man so macht und man kennt sich halt. Also viele kenn ich halt jetzt nun wirklich seit 28 Jahren. Und ja, da kennt man halt, also da weiß man halt, wie so manche Leute ticken oder welche Situationen oder Lösungen. Und am Anfang war halt wirklich alles so, wow, was machen wir jetzt? Und oh, da müssen wir nochmal. Also das ist so eine andere Energie nochmal.
Du hast eben schon angesprochen, dass ihr im Team so um die 150 Leute seid, die daran beteiligt sind an den Störtebeker Festspielen. Wie ist denn das eigentlich? Woher bekommt ihr eure Schauspieler, Talente, Teammitglieder? Wo findet ihr die und wie überzeugt ihr die, bei euch mitzumachen? Und ich kann mir vorstellen, wenn man da jedes Jahr so viel Zeit miteinander verbringt, dass das schon ein bisschen eine familiäre Atmosphäre vielleicht auch wird.
Absolut. Es ist ganz interessant, weil ja 150 Menschen sind wir onstage, backstage. Wir sind ja aber dann nochmal mehr, das ganze Catering, Restaurant, der ganze Bereich, Apartmentvermietung. Also wir sind ja insgesamt 4 Firmen. Und das heißt, wir sind über 350 Leute einfach im Sommer. Das ist schon auf einmal in Reitzwied doch sehr, sehr viele Menschen für diesen kleinen Quadratmeter, muss ich dann auch mal sagen. Die Bühne ist ja dann nicht so groß wie das gesamte Dorf. Und wir kuscheln da schon alle ziemlich miteinander. Aber Schauspieler finden wir natürlich in ganz Deutschland. Es gibt sehr viele, die sich selber bewerben. Wir gucken aber auch selber, je nachdem, was wir für eine Rolle suchen. Es gibt manchmal spezielle Fertigkeiten, wie zum Beispiel Reiten. Ist von Vorteil, wenn wir eine Frau suchen, die reiten können muss, ist das schon K.O.-Kriterium für, ich sage jetzt mal 90% grob, weil bei uns muss man wirklich reiten können und nicht nur 14 Tage einen Crashkurs beim Wanderreiten gehabt haben. Das reicht halt eben nicht. Man muss Text, Kollege, Wetterbedingungen, Umstand, das muss sitzen. Also da muss man selbstsicher und sicher mit dem Tier umgehen können, dass das funktioniert. Ähnlich bei den Männern. Es ist halt bei Männern nicht so populär zu reiten. Kein beliebter Sport, außer man geht dann in die Profiliga und ist dann wie bei Herrn Schokomüller unterwegs und so und macht dann Dressurreiten und Springreiten. Aber das ist bei Schauspielern auch an vielen Häusern untersagt, so Extremsportarten zu machen. Und bei, von daher, Bewerbungen gucken, das gibt sich manchmal. Und Kleindarsteller haben wir das Glück, dass sehr viele von der Insel direkt mit dabei sind oder Stralsund. Und die möchten gerne mitmachen. Da haben wir ein hartes, eingeschworenes Team und viele, die halt wiederkommen. Also da haben wir rund, ich sag mal, 75% Wiederholungstäter, die gerne dabei sind. Das ist dann ihre sommersteuerte Bäckerfamilie. Das lassen sich viele nicht nehmen. Und Reiter kommen auch wieder, auch von weiter her. Unsere Stuntleute sind uns sehr treu, die kommen aus Ungarn. Das hat sich über die Jahre auch so ergeben. Und ja, das ist so das restliche Team. Es hat sich immer irgendwie gefunden. Der eine kennt den anderen und dann kommt man so zusammen. Das ist gar nicht, stellenweise mal gar nicht so aktiv gesucht, sondern dann kommt halt jemand genau in dem Moment, wo man halt sucht und sagt, hey, ich bin da, ich würde gerne. Und dann freut man sich. Also es muss natürlich irgendwie immer passen. Die Chemie muss schon ein bisschen passen. Und wir sind dann froh, wenn einer einen anderen kennt und den jemanden empfehlen kann, weil es natürlich schwierig ist. Wir sind 4 Monate zusammen. Das ist eine sehr intensive, intime auch Zeit. Es ist 6 Tage die Woche wird gespielt. In den 6 Wochen Probenzeit ist jeden Tag High Life. Und das sind dann insgesamt ja schon 18 Wochen und nächstes Jahr dann sogar 19 Wochen, wo man sehr eng zusammen ist und da muss man sich schon ein bisschen riechen können.
Ja, Wahnsinn. Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, dass das dann mit so vielen Menschen auf einem Haufen über so einen längeren Zeitraum auch so wunderbar irgendwie funktioniert und dass man sich da so gut aufeinander einstellen kann. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist, wir sind ja doch in einer sehr besonderen Region in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat ja irgendwie gefühlt jede Ecke so seine Eigenheiten und da haben auch die Menschen natürlich so ihre Eigenheiten. Wie ist denn das? Also Ralswiek, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Störtebeker Festspiele sind ja schon ein bisschen Special Event, die so aus der Kulturlandschaft in MV ein bisschen herausstechen, weil du hast schon gesagt, so der Unterschied zu den klassischen, ich sag mal in Anführungszeichen, klassischen Theatern, den staatlich geförderten Theatern, ist ja doch sehr groß. Wie siehst du das dann? Also in der Region wie Vorpommern-Rügen, welche Besonderheiten gibt es da einfach für euch als großes und schon langjähriges Open-Air-Format? Und vielleicht auch, wie siehst du insgesamt so ein bisschen die Kulturlandschaft in der Region Vorpommern-Rügen, aber vielleicht auch generell in MV?
Wow, das ist eine große Frage. Jesus, haben wir mal 3 Stunden Zeit? Nein, aber natürlich ist Rügen eine wunderschöne Insel. Also einfach mal, es ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. MV hat insgesamt so viel zu bieten, dass ich finde, dass die Veranstaltungen, die stattfinden, eine absolute, das ist noch so die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte, so, also als, das ist halt so noch ein bisschen die Krönung, dass man dann abends einfach noch gewisse Dinge tun kann und die Qualität ist ja sehr hoch und die Menschen, die an den Theatern, an den Häusern arbeiten, wie Stralsund, Rostock, Schwerin, das Programm ist ja sehr divers, Anklam, die Bühnen, die existieren, also wenn ich da an Kollegen denke, wie Vineta und natürlich Grevesmühlen und auch Warenmüritz. Das sind Bühnen, die versuchen, Tolles zu machen und die auch viel erreicht haben im Laufe der Jahre. Und das sind auch tolle Menschen unterwegs, die sich extrem viel Mühe geben, tolle Geschichten zu erzählen. Und das ist natürlich klasse. Also das freut mich, weil für Mecklenburg-Vorpommern wird das bestimmt nicht schlecht sein. Und das natürlich durch die staatlichen Theater einfach noch ergänzt in einem etwas, ich sag mal, klassischeren Rahmen. Und weil natürlich muss auch Shakespeare und Schiller gespielt werden, definitiv. Das finde ich, geht Hand in Hand. Und wir haben ja nun auch den Luxus, noch an vielen Häusern mehr Sparten zu haben, dass dann Tänzer, Sänger, stellenweise Orchester noch gegeben sind. Das ist natürlich insgesamt in Deutschland eine Seltenheit, was wir in der Kulturlandschaft zu bieten haben. Und ja, Mecklenburg-Vorpommern, auch die Festspiele MV, zeichnet einfach eine wahnsinnig hohe Qualität aus. Ich glaube, jeder, der in diesem Land etwas macht im Kulturbereich, gibt sich Mühe, das auf einem sehr tollen, hohen Level zu machen. Und da ist Mecklenburg-Vorpommern, finde ich, im Sommer definitiv, also vor allem im Sommer, aber insgesamt wirklich ein sehr guter Spitzenreiter. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken und sagen, nein, das findet nur im Süden von Deutschland statt, um Gottes Willen. Aber so insgesamt ist Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt kulturell. Aber MV hat natürlich jetzt noch, bin ich jetzt ganz, ich liebe Mecklenburg-Vorpommern und ich liebe Rügen. Und es gibt, finde ich, für unsere Bühne keinen schöneren Platz. Also es ist ein ganz, ganz großes Glück, wo unsere Bühne steht. Und diesen Platz gibt es kein zweites Mal. Und ja, also besser hätte es für uns nicht sein können. Und ich denke, die Leute kommen nach Rügen um die Schönheit der Insel zu genießen und vielleicht auch den rauen nordischen Charme ein bisschen zu genießen, weil ich finde ja, ich mag ja den Rüganer Charme sehr gerne. Das ist ja manchmal hart, aber sehr herzlich. Also wenn man einen Rüganer von sich überzeugt hat, dann ist es für die Ewigkeit. Also dann ist es wirklich, kann man Pferde stehlen. Und das finde ich auch sehr pur und sehr echt. Also ich mag ja echte Menschen und der Mecklenburger ist definitiv ein richtiger, echter Kerl, Funskerl. So, also das ist so, ja, große MV-Liebe.
Ja, ich finde es auch immer wieder spannend, auch bei den anderen Gästen, die wir bisher schon im Studio hatten, dass sich so zwei Dinge immer wieder rauskristallisieren, egal über welche Branche, über welchen Bereich man spricht. So ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal unseres schönen Bundeslandes ist eigentlich, dass hier wirklich Tradition und Innovation aufeinander trifft, wie man das, glaube ich, in wenigen Regionen in Deutschland irgendwie findet. Ne? Also es betrifft sie jetzt auch das Theater, so man hat immer wieder neue Theaterformen, die irgendwie hochploppen, Studententheater, Kinder- und Jugendtheater und es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten, man kriegt immer wieder in der Stadt was mit, manchmal ist auch mitten in der Innenstadt plötzlich ein Impro-Theater, die Leute unterhalten und im Gegensatz dazu hat man eben so diese Tradition, langjährige Größen einfach in der Region, wie die Störtebeker Festspiele, wie du es gerade schon angesprochen hast, auch wie Neta und tatsächlich viele, viele mehr. Also das finde ich immer wieder beeindruckend, dass da einfach so zwei Entwicklungen oder zwei Eigenschaften, die ja auf den ersten Blick vielleicht gegensätzlich scheinen mögen, dann doch irgendwie super gut zusammenpassen und super harmonieren.
Sehr, absolut.
Ja, Wahnsinn. Überleg mal, wir haben schon wieder 31 Minuten miteinander gesprochen.
Hey. Ja, die Zeit verfliegt.
Es ist Wahnsinn, aber super, super viele coole Insights von dir bekommen. Also ich fand es total, total spannend und auch sehr schön, was du mitgebracht und erzählt hast. Zum Abrunde, wie in jeder Folge, machen wir nochmal Buddha bei die Fische. Oh. Und fragen dich, wer oder was aus deiner Sicht einen Lokalhelden ausmacht, beziehungsweise warum? Und braucht es die? Oder wieso braucht es die?
Wow. Natürlich braucht es Lokalhelden. Es braucht Helden in allen Bereichen, glaube ich, des Lebens. Und lokal natürlich noch mehr, weil es einfach, wenn es der Nachbar ist, ist das natürlich total klasse, wenn man füreinander einsteht und miteinander ist. Und ob das, ich glaube, viele legen gar keinen Wert oder würden sich niemals als Held bezeichnen, sondern vielen ist es einfach ein Bedürfnis zu helfen und da zu sein und tun die Dinge, die sie tun, aus Liebe und Herzblut und weil sie es für moralisch korrekt halten. Von daher denke ich, es gibt sehr, sehr viele Lokalhelden, die wir gar nicht kennen, die wir gar nicht sehen, die wir leider noch nie gespürt haben und die es wert wären, gewürdigt zu werden. Wenn man jetzt die Corona-Zeit betrachtet, glaube ich, schließt das alle im medizinischen Sektor ein, vor allen Dingen das Intensivpersonal, die Krankenschwestern, die Krankenpfleger in den Seniorenheimen. Das sind all die Menschen, die für wenig Bezahlung gerade sehr, sehr viel geleistet haben, kontinuierlich ja auch sich einem Risiko ausgesetzt haben. Auch alle anderen im logistischen Bereich. Das sind alles für mich gerade Menschen, die Helden sind, die dafür gesorgt haben, dass es dem Rest der Bevölkerung sehr gut geht, dass weiterhin Essen gegeben ist, dass diese ganzen Versorgungswege nicht abgeschnitten sind, dass die Gesundheit sich gesichert ist. Und ja, das ist halt, da gibt es so viele Helden, die man leider gerade nicht alle benennen kann. Und deswegen denke ich, dass vielen ist es aber ein Anliegen und sie sagen einfach, das ist mein Job, das mache ich halt einfach und das habe ich mir ausgesucht und gehen da mit so einem Selbstverständnis ran, was ich ganz bezeichnend und ganz wundervoll finde. Und von daher denke ich, es braucht Lokalhelden, es gibt Lokalhelden und es wäre schön, wenn es mehr gesehen werden würde. Das, glaube ich, wäre mein Wunsch so insgesamt. Kann man das so sagen?
Ja, absolut, absolut. Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr schön, Anna, mit dir. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, war schön bei euch.
Genau, ich kann mich dem nur anschließen.
Und tatsächlich, um nochmal so einen kleinen extra Bonus am Ende zu geben, einen kleinen Tipp von uns, denn ihr macht selber ja auch einen eigenen Podcast tatsächlich.
Ja, genau. Störtebeker Backstage.
Okay, und den findet man wahrscheinlich auch auf allen gängigen Plattformen.
Genau.
Worum geht's da? Ganz kurz zwei Sätze dazu.
Ich bin da die Quasseltante und moderiere da mit unseren, ich hole unsere Mitarbeiter rein und stelle unsere Leute einfach ein bisschen besser vor, weil ich finde, dass unser Team vorgestellt gehört und jedes einzelne Charakter halt so klasse ist, dass dieser Mensch nochmal Raum braucht. Und dementsprechend haben wir den Podcast gemacht. Und wer Lust hat, noch ein bisschen mehr Backstage zu erfahren, was bei uns so passiert und wer dafür verantwortlich ist und wie er zu uns gekommen ist, der ist da definitiv bei dem Podcast richtig.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Dankeschön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht.